Liebe Schwestern und Brüder, liebe HEKO-Gemeinde, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Dieses Leitwort, das über unserer Konferenz steht, haben wir jetzt gerade im Zusammenhang gehört. Es war bei der Vorbereitung dieser Weltmissionskonferenz ein besonderer Moment, als wir in dem Gesprächsprozess plötzlich erkannt haben, es könnte dran sein, Mission noch einmal ganz neu zu denken, als Studentenmission in Deutschland und Missionswerke, die wir jetzt hier zusammen sind, nicht vom Auftrag her, nicht von der Not in der Welt her, von unserer Motivation oder gar unseren Fähigkeiten, sondern von Gott her, von seinem Wesen, von dem, wer er ist, von der Herrlichkeit Gottes her. Dazu hat er uns berufen, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Herrlich, so bezeichnen wir etwas, das kaum angenehmer, großartiger oder schöner sein kann. Vielleicht haben Sie das Wort schon heute Morgen gebraucht auf dem Weg hierher. Was für ein herrlicher Oktobermorgen, oder? Jemand sagte draußen, das wird ein herrlicher Gottesdienst bei so einem Wetter. Und jetzt haben wir gemerkt, ja, es ist noch viel tiefer zu verstehen. Es gibt kaum etwas Angenehmeres, Großartigeres, Schöneres als unser Herr, als unser Gott, der das alles geschaffen hat, von dem alle Schönheit kommt. Wir haben an diesem Wochenende bereits intensiv über die Herrlichkeit Gottes nachgedacht in unserer Herbstkonferenz und haben uns nochmal vor Augen geführt, dass das griechische Wort Doxa im Neuen Testament, das im Deutschen mit Herrlichkeit in aller Regel übersetzt wird, gar nicht mit einem Wort gefasst werden kann. Glanz, Ehre, Majestät, Pracht, all das steckt darin. Und das Besondere an diesem Wort und an der Herrlichkeit Gottes ist, dass das ein Glanz, eine Energie ist, die aus sich selbst heraus strahlt. Da muss nichts mehr zugeführt werden. Das ist die Quelle aller Schönheit, aller Herrlichkeit, aller Pracht. Das ist unser Gott. Ihn ehren wir. Für mich war es eine Überraschung bei der Vorbereitung auf diese Konferenz, und das ist eben auch im Gottesdienst nochmal zum Ausdruck gekommen, dass das Wort und die Beschreibung der Herrlichkeit Gottes ein biblisches Leitwort ist. Das war mir bisher so nicht bewusst. Von den ersten Seiten der Bibel bis ins letzte Kapitel hinein zieht sich das Wort Herrlichkeit und Herrlichkeit Gottes durch. Und ich habe in den vergangenen Monaten mit einer Konkordanz, wir haben uns nicht abgesprochen, lieber Annette, mit einer Konkordanz die Bibel durchgelesen und mir mit einer Farbe immer die Herrlichkeit Gottes markiert. Und wenn ich jetzt meine Bibel durchblättere, schimmert sie in fast jedem Buch der Bibel auf. Es sind einige kleine Propheten im Alten Testament, wo Herrlichkeit Gottes nicht vorkommt, aber indirekt dann doch ein biblisches Leitwort, das alles zusammenbindet und uns auf eine große Reise nimmt. Und ganz beeindruckend, buchstäblich in der Mitte unserer Bibel, im Jesaja-Buch, ist von der Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang mit Mission die Rede. Wir haben dieses Wort vorhin gehört. Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Mittendrin. In der Bibel steht dieses Wort und wir sind hineingenommen in diese große Vision. Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, ist es vor allem die Anwesenheit Gottes, mit der er sein Volk versorgt, mit der er das Heiligtum erfüllt und den Tempel, aber auch seine Widersacher überwindet. Eine Heiligkeit, die auch zum Erschrecken ist. Es ist die Präsenz Gottes, die herbeigesehnt, herbeigebetet und gelobt wird. Und das geht dann im Neuen Testament weiter und da verschiebt sich dann plötzlich noch einmal etwas. Da wird nämlich die Herrlichkeit Gottes in Jesus gesehen. Gott der Herrlichkeit, der Gott Abrahams, so heißt es noch in der Apostelgeschichte, wird in Jesus erkannt. Und Paulus kann ihn, Jesus, dann den Herrn der Herrlichkeit nennen. Und noch etwas verschiebt sich im Neuen Testament, dass mit der Auferstehung etwas von der Schöpferkraft Gottes deutlich wird, die Herrlichkeit Gottes sich offenbart an seinem Sohn und er sie gewissermaßen übereignet an seine Leute. Dass Herrlichkeit Gottes nicht nur angeschaut und gepriesen wird, sondern erfahren wird, übereignet wird und wir auf dem Weg sind, dass davon etwas Wirklichkeit werden darf in seiner Gemeinde und unter seinen Leuten. Dazu hat er uns berufen, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit sind wir jetzt bei Epheser 1. Der Zusammenhang dieses ersten Kapitels im Epheserbrief ist ein großes Lobgebet. Es ist eigentlich ein Hymnus. Und ich habe bei der Vorbereitung gedacht, darf man da überhaupt drüber predigen? Man kann es doch nur nachstammelnd beten und Gott ehren. Ein Ausleger, Johann Albrecht Bengel, in seinem großen Kommentar zum Neuen Testament, schreibt zu diesen Versen als Eingangssatz seiner Auslegung: Dieser Lobspruch floss aus einem vollen Herzen. Amen. Dieser Lobspruch floss aus einem vollen Herzen. Und da steckt so viel drin, das kann man jetzt auch nicht in einer kurzen Predigt entfalten. Ein neutestamentlicher Hymnus. Ein anderer Ausleger, und es ist interessant, wenn man die Kommentare aufschlägt, wie sie versuchen, sich diesem Kapitel anzunähern, sagt, das ist, man merkt dann schon, aus welchem Hintergrund er so kommt, wie die Ouvertüre einer Oper. In einer guten Ouvertüre klingen bereits alle Themen und alle Melodien an, die später wieder auftauchen werden. Und es ist interessant, in diesem Lobgebet am Anfang des Epheserbriefes wird der Brief eröffnet und alle Themen, auch sehr praktische Lebensthemen, klingen gewissermaßen schon an und konzentrieren sich im Lob der Herrlichkeit. Genau betrachtet wird hier der dreieinige Gott besungen und angebetet, was wir an ihm haben. Und ein durch und durch zuversichtlicher Ton bestimmt diesen Hymnus. Schöner kann man dann kaum von der erlösten Gemeinde reden. Er, unser Gott, er hat alles planvoll in der Hand. Wie gut so etwas zu beten und zu wissen und zu singen in einer Zeit, wo uns scheinbar so vieles gerade entgleitet in dieser Welt. Wir haben über die Krisen unserer Zeit an diesem Wochenende ja auch nachgedacht. Und dann zu wissen, in ihm dürfen wir uns verwurzeln und beheimaten. In ihm, heißt es mehrfach, in ihm, dem Vater, erwählt er uns zu seinen Kindern, jeden Einzelnen hier. In ihm. In ihm, dem Sohn, hat er uns erlöst und in ihm zu Erben seines Reiches eingesetzt, jeden von uns. Und das ist die Mitte dieses Gebetes. Es ist ein Christusgebet. Es wird immer wieder auf Christus Bezug genommen. Und dann heißt es, in ihm, dem Heiligen Geist, hat er uns versiegelt, als sein Eigentum gekennzeichnet. Und das heißt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. In ihm, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und dieses trinitarische Lob, dieses Lob des dreifaltigen Gottes, wird dann dreimal zugespitzt in unserem Heko-Motto. In ihm erwählt, seine Kinder zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade. In ihm zu Erben eingesetzt, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben. In ihm versiegelt, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich will das versuchen, jetzt ein wenig aufzuschlüsseln und zuzuspitzen für uns. Eine Berufung, zwei Fallen, und drei Impulse. Eine Berufung. Paulus spricht hier von dem letzten großen Ziel der Gemeinde Jesu und der Nachfolger und Nachfolgerin Jesu. Wir sind berufen, dass unser Leben unseren Gott ehrt. Und das, was wir hier sind, dass es zum Lob seiner Herrlichkeit beiträgt. Und das Geheimnis dieser Berufung ist, dass Gott uns nicht braucht. Er braucht nicht das Lob, um Gott zu sein. Aber er will uns. Er will unser Lob. Er hat uns geschaffen und erlöst um wieder zu spiegeln, wer er ist. Wir sind geschaffen, erlöst, damit sich in uns etwas widerspiegelt von seiner Herrlichkeit und Größe. Und manchmal brauchen wir so einen Telefonklingeln, um erinnert zu werden daran, dass unser Gott uns will, dass wir wach werden und nicht unser eigenes Leben leben, sondern zum Lob seiner Herrlichkeit berufen sind. Die älteren Semester unter uns kennen vielleicht noch die Parabel von dem Münchner im Himmel. Die hat mein Bild vom Himmel lange sehr negativ geprägt, muss ich sagen. Dieser Münchner, der gelangweilt auf seiner Wolke sitzt und seine Halleluja anstimmt und dann irgendwann wieder ins Münchner Hofbräuhaus zurückgeschickt wird, weil er da oben nicht geeignet ist. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, es ist eine Karikatur des Lobes Gottes. Lob Gottes ist etwas ganz anderes. Wir sind zum Lob Gottes berufen. Und da, wo jemand in seiner Berufung ankommt, da kommt er zur Entfaltung. Wenn jemand mit Leidenschaft in einem Beruf arbeitet und merkt, das passt zu mir und zu den Menschen, zu denen ich gesandt bin, dann blüht er auf. Und genau so wird von dem Lob Gottes in der Bibel gesprochen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir unseren Gott widerspiegeln und dann kommen wir an in dem, wozu wir bestimmt sind. Und dieses Lob ist nie langweilig, weil dieser Gott nicht langweilig ist. Und es ist auch nie erschöpft, weil dieser Gott sich nicht erschöpfen und ausschöpfen lässt. Er ist viel, viel größer. Zum Lob Gottes berufen zu sein, heißt, in einen vielstimmigen Chor hineingerufen zu werden und zur Erfüllung unseres Lebens kommen. Und wir als Leute, die nun unterwegs sind mit einer Mission, mit Gottes Mission, wir leben von dieser Berufung und dieser Sicht, dass dieses Lied mehrstimmig ist und immer vielstimmiger werden wird. Ein bisschen ist davon gestern hier aufgeleuchtet. Die große eine Berufung. Zwei Fallen. Es gibt Fallen, wenn man über die Herrlichkeit Gottes im Zusammenhang mit Mission nachdenkt. Auch wenn man als SMD zusammenkommt und plant, die eine Falle ist der Aktivismus. Der Irrglaube, das Reich Gottes hinge von uns ab. Dass wir das jetzt auch ins Werk setzen. Für die Erfüllung des Missionsauftrages in dieser Generation, das war ein Motto in früheren Generationen, das kann auch in die Aktivismusfalle führen. Dass wir das schon schaffen werden. Und es gibt manchmal auch noch die Versuchung, das triumphalistisch zu überhöhen und zu sagen, das wird jetzt herrlich. Wir bauen das Reich Gottes und das wird wunderschön. Ja, wenn Gott wirkt, kann es himmlisch werden, aber wir sind noch nicht im Himmel. Und manchmal müssen wir uns das klar machen und wir sind immer gefährdet, dass wir in diese Aktivismusfalle laufen. Und dann gibt es die andere Falle. Das ist die Falle der Resignation und des Rückzugs. Enttäuschte Erwartungen, nicht erfüllte Hoffnungen, großartig geplante Missionseinsätze, eine Hochschulgruppe, die ein Jahr lang Hochschultage plant und dann kommt Corona dazwischen, wir haben es gestern gehört. Oder sie dürfen es dann tatsächlich durchführen, große Veranstaltungen auf dem Campus und es passiert nichts. Auch das gibt es. Und dann die Falle Rückzug, Resignation. Ach, dann lasst uns doch unter uns bleiben, den kleinen Hauskreis pflegen, uns zurückziehen. Resignation. Zwei Fallen. Vermessenheit auf der einen Seite und Verzagtheit auf der anderen. Und das, was mich an diesem Bibelwort so beeindruckt, ist, dass Paulus in beide Fallen nicht hineinläuft, sondern hier ist von einer großen Zuversicht die Rede. Eine große Zuversicht prägt dieses Gebet. Alles hängt an Gott, an seiner Berufung, an seiner Verfügung. Das alles hat er getan und ins Werk gesetzt, damit wir etwas zu seiner Herrlichkeit beitragen. Hier ist genau betrachtet gar nicht von einem Auftrag die Rede, sondern von einer Bestimmung, einer Zusage. Es ist viel weniger vom Tun die Rede als von einer Haltung. Und die weckt Sehnsucht und Zuversicht, auch in schwieriger Lage Gott zu ehren. Und damit bleiben wir ganz auf Gott angewiesen. Die eigentliche Verpflichtung, die aus diesem Hymnus Epheser 1 erwächst, ist, ihm das zu glauben und zuzutrauen. Er wählt, seine Kinder zu sein, erlöst, versiegelt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Epheserbrief ist im Gefängnis geschrieben worden. Gewissermaßen mit gefesselten Händen und mit Tränen in den Augen. Da wird dieses Lob angestimmt. Mitten in den Krisen des Lebens und unserer Welt, da nimmt es seinen Anfang und entfaltet seine Kraft. Das ist herausfordernd, keine Frage. Aber vielleicht viel angemessener, hier zu beginnen, über die Herrlichkeit Gottes nachzudenken und stammelnd und zitternd und in aller Gebrochenheit dieses Lob anzufangen, anzustimmen. Wir haben gestern hier eine Live-Schaltung nach Kiew in der Ukraine gehabt mit einer unserer Kolleginnen, unserer Schwesterbewegung dort. Was für eine Stärke, für eine Kraft, dass diese Frau von der Herrlichkeit Gottes inmitten ihrer Situation spricht und uns mit hineinnimmt in das, was sie gerade mit Gott erleben, in ihrem gebeutelten Land, in aller Unsicherheit. Und wie unsere Kollegen unserer Schwesterbewegung die Situation nutzen und sagen, wir erleben gerade in allem Leid auch die Herrlichkeit Gottes. Wir hätten gerne in unserem Leben Verherrlichung ohne Tod und Sterben. Ja, wir hätten gerne Erfolge und nicht Opfer. Wenn hier von einem Leben zur Ehre Gottes die Rede ist, dann geht es um eine tiefe Abhängigkeit von Gott und vielleicht wird sie besonders da deutlich, wo wir eben nichts mehr haben und wo uns so viel genommen wird oder in Frage steht. Herrlichkeit Gottes, wo in der SMD habe ich das erlebt in letzter Zeit, da wo Gruppen schrumpfen, wo Menschen krank werden, wo uns Dinge aus der Hand genommen werden, kann es sein, dass er auf seine Weise in diesen Situationen uns neu zeigt, wer er ist in seiner Treue und allem zum Trotz als der lebendige und barmherzige Gott. Herrlichkeit Gottes, wo haben wir sie erlebt? Vor wenigen Wochen hier auf dem Hebronberg traf sich der Leitungskreis der Hochschule SMD, um zu berichten aus dem letzten Semester und ein bisschen zu bilanzieren. Und ich fand es sehr bewegend, wie ihr erzählt habt, wo in den Gruppen im letzten halben, dreiviertel Jahr Kommilitonen zum Glauben gekommen sind. Und danach sagte mir eine Mitarbeiterin, es passiert ja tatsächlich. Ja, es ist ja gar nicht umsonst, was wir machen. Da leuchtet etwas auf von der Herrlichkeit Gottes. Aber dann auch das andere, wo wir an unsere Grenzen kommen und merken, wir sind angewiesen auf diesen Herrn. Wo habe ich die Herrlichkeit Gottes erlebt in der SMD? Mir fällt eine Begegnung ein vor vielen Jahren im hauptamtlichen Kreis eines Arbeitszweiges. Es gab Konflikte und Reibereien. Und einige sind schwer aneinander schuldig geworden. Das kam alles auf den Tisch. Eine schwierige Sitzung. Ich war dabei, zufällig, an dem Tag zu Gast. Und ich werde nie vergessen, wie dann in dieser Gesprächsrunde irgendwann der Punkt kam, wo sich alle einig waren, jetzt müssen wir Buße tun. Einander vergeben und um Vergebung bitten. Und ich weiß noch den Raum, wo wir dann im Kreis miteinander gekniet haben und Einzelne das Schuldigwerden an den anderen vor Gott bekannt haben und wir miteinander die Herrlichkeit der Vergebung Gottes erfahren haben. Was für ein Geschenk! Es ist ein Gott, dem die Zukunft gehört, weil er auch die Vergangenheit bewältigt, weil er Neues schafft. Vergebung und Versöhnung ist Neuschöpfung. Eindrücklich. Eine Erfahrung der Herrlichkeit Gottes ausgerechnet da, wo wir solche Grenzerfahrungen gemacht haben. Aus dieser Zuversicht und Gewissheit heraus betet Paulus in Epheser 1. In ihm gehalten, geborgen, bestimmt und damit bewahrt vor diesen beiden Fallen, dass wir es schon machen oder dass wir resigniert aufgeben. Und nur noch drei Impulse. Dieser Hymnus in Epheser 1. Ich möchte ihn euch empfehlen, mitzunehmen in die Woche. Es ist ein notwendiges im Wortsinne, notwendiges Kontrastprogramm zu dem, was uns umgibt. Wir leben in einer Welt, in einer Kultur, die ausgesprochen selbstherrlich ist. Und wir singen oft mit, damit ich etwas sei zum Lob meiner Herrlichkeit. Hier wird das Kontrastlied angestimmt. Und ich glaube, unsere Welt merkt, wenn es Menschen gibt, die wissen, wem sie sich verdanken, wem sie ihr eigentliches Lob singen. Und das hat heilsame Auswirkungen, ein notwendiges Kontrastprogramm. Und versucht doch einmal das Experiment, die nächste Woche so anzugehen und zu sagen, lieber Herr, hilf mir das, was jetzt kommt, in den nächsten 2, 3, 7 Tagen zum Lob deiner Herrlichkeit zu leben. Diese schwierige Sitzung, dieses unmögliche Team, in das du mich hineingestellt hast, ich meine jetzt nicht die SMD, irgendwo anders. Diese schwierige Aufgabe, diese kritische Situation, in der wir als Welt, als Kontinent, als Land vielleicht leben, dass wir da drin zum Lob deiner Herrlichkeit leben. Und in aller Vorläufigkeit, hilf mir das, was du mir jetzt aufgetragen hast, als Lobgebet an dich zu machen. Ich bin sicher, das wird etwas verändern. Mindestens in uns. Und wenn Gott es schenkt, auch durch uns darüber hinaus. Ein zweiter Impuls. Ich nenne ihn mal heilsame Präsenz. Vor einigen Jahren hat der amerikanische Religionssoziologe James Davison Hunter ein Buch geschrieben, How to Change the World, wie wir die Welt verändern. Es ist eine kritische Analyse aus amerikanischer Perspektive geschrieben, was Christen alles erreicht haben in dieser Welt und mit welchen Konzepten man auch missiologisch losgegangen ist. Bekehrung einer nach dem anderen, das wird eine Gesellschaft, eine Welt verändern, und er analysiert das und sagt, das war ein Irrglaube, Falle des Atheismus. Und dann die andere Form, sich zurückzuziehen, die heile Welt zu schaffen und von der irgendwie eine Ausstrahlung zu bekommen, auch das eine Überforderung oder eben die Falle der Resignation. Ich kann das jetzt nicht näher weiter ausführen und analysieren, es ist spannend, das zu lesen. Das, was er dann vorschlägt, ist eigentlich etwas ganz Bescheidenes und doch so Starkes. Er nennt es Faithful Presence, treue Anwesenheit, heilsame Präsenz nenne ich es. Christen, die sich von Gott mitten in diese Welt rufen lassen, in ihrem Beruf treu sind, in ihrem Team, in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft, Faithful Presence, heilsame Präsenz. Und da, vielleicht mit den nur kleinen Brötchen, die sie gerade backen, Gott ehren. Und Gott lässt sich nicht lumpen, dass da, wo wir ihn ehren, etwas von dieser heilsamen Präsenz ausstrahlt und es eine ansteckende Gesundheit wird. Das ehrt unseren Gott. Notwendiges Kontrastprogramm, heilsame Präsenz. Und noch ein letzter Impuls, den kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Wir haben in einer kleinen Runde miteinander vor einigen Wochen diesen Text gelesen und da hat jemand ein Wort zitiert, was ihm gerade untergekommen ist, einen geflügelten Satz, der auf Isaac Newton zurückgehen soll, der einmal gesagt haben soll, man kann das finden, alles für mich. Wir müssen, sagt er, das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe tut. Der Erbe sagt sich bei jedem Satz voller Freude und Jubel, das ist für mich. Für mich! Der Notar sagt, Moment, wo sind hier die Fallen? Hier ist von Erwählung die Rede und von Kindern, was ist mit den anderen? Also mit einer Distanz einen Text aus einer anderen Ebene betrachten, als beschenkte Bibel lesen, das ist der dritte Impuls. Als beschenkte Bibel lesen, als beschenkte so einen Hymnus nachsprechen und plötzlich verändert sich etwas in uns. Es ist für mich und in dem Moment, wo ich das in der Tiefe begreife, wünsche ich mir, dass andere das lesen und erkennen, ja, das ist auch für dich. Es ist für uns gemeinsam. Wir sind berufen, die Herrlichkeit Gottes weiterzutragen und dass sie durch uns bekannter wird, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Thema unserer Herbstkonferenz. Immer wieder, alle 4 Jahre, beschäftigen wir uns mit dem Thema Weltmission, weil es uns so wichtig ist, dass wir über den Tellerrand hinaus unseres Landes und unserer kleinen SMD-Bewegung im weltweiten Kontext denken, weil Gott größer ist als das, was wir hier gerade tun. Wir bauen nicht unsere SMD. Und wir haben jetzt einige Missionsfreunde hier mit ihren Ständen. Ihr baut auch nicht euer Werk, sondern wir sind gemeinsam hineingestellt in die Geschichte dieses großen Gottes, von seiner Herrlichkeit zu leben und zu seiner Herrlichkeit einzuladen. Es geht um ihn. Und dass dann unser kleines Leben und unser kleines Werk und die kleine Hochschulgruppe und der SBK und wo immer Gott uns gerade hingestellt hat, einen Beitrag leisten darf. Nicht den Beitrag, einen, zu dem großen Lob Gottes, was jetzt schon erklingt und einmal in Vollendung angestimmt wird. Es geht um ihn, den Herrn der Herrlichkeit, dass unser kleines Leben mit allem, was an Schönheit und Stärke darin liegt, aber auch eben mit allen Begrenzungen und Bedürftigkeiten ihn ehrt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen.